Ich bin, wie vorgestellt, Nick. Ich bin Referent für Öffentlichkeitsarbeit von Open Doors und es ist meine Aufgabe, mein Privileg, in der ganzen Welt unterwegs zu sein, aber vor allem auch in Deutschland, um hier in Gemeinden etwas zu berichten, zu erzählen über verfolgten Christen. Und nun könnte man von vornherein denken, das höre ich auch so viel, oh, okay, wir singen jetzt noch ein Kinderlied und jetzt schicken wir die Kinder raus und jetzt wird's ernst. Also jetzt gibt es ein heftiges Thema und ja, es ist schon ein krasses Thema, das uns auch nicht jeden Tag begegnet. Aber es ist auch nicht nur bedrückend oder traurig, denn gerade in Verfolgung kann man sehen, wie Gott nicht nur trotz Verfolgung wirkt, sondern gerade durch die Verfolgung. Und es öffnet uns auch immer wieder die Augen dafür, wie kostbar unser Glaube eigentlich ist. Denn mir begegnet auch immer wieder die Frage, Mensch, es gibt so grausame Geschichten von Christen, die verfolgt werden. Wie geht man damit um, wenn man immer wieder damit konfrontiert wird? Und ich muss sagen, ja, manche hauen wirklich rein. Du brauchst eine Weile, das zu verdauen. Und wenn du einem Christ gegenüberstehst, den du eigentlich ermutigen wolltest, weil er verfolgt wird, ist es aber häufig so, dass ich am Ende derjenige, der da rausgeht und sagt, ich bin wahrscheinlich viel mehr ermutigt als der Mann oder die Frau, die ich eigentlich ermutigen wollte. Denn ich sehe anhand ihres Glaubens, wie stark Gott in einem Menschen wirken kann oder auch in dem Umfeld von einem Menschen. Und wenn ich die verschiedensten Geschichten höre, rüttelt einen das auch wach. Wenn ich zum Beispiel von einem Bruder aus Nordkorea höre, der erzählte, der hat in den 90er Jahren in den Hungersnot dort, da sind hunderttausende Menschen gestorben. Er ist nach China geflohen mit dem einzigen Traum, sich einmal an eine Schüssel Mais satt zu essen. Einmal. Er wollte nur das Gefühl haben, satt zu sein. Und Mais war in seiner Vorstellung das Beste, was er zu sich nehmen könnte. Und er hat diesen Traum verwirklicht. Er ist aus Nordkorea geflohen. Es ist an sich schon Staatsverrat, wofür er umkommen könnte, ist in China gelandet und dort haben ihn Christen aufgespürt. Und sie haben ihm nicht nur zu essen gegeben, sondern haben ihm auch etwas vom Wort Gottes weitergegeben. Und dieser Mann hat sich entschieden, ich möchte Christus nachfolgen. Er hatte noch nie was von Gott gehört. In Nordkorea ist es verboten, überhaupt über Gott zu sprechen. Eine Bibel zu besitzen, kann dir das Leben kosten. Und dann sagt dieser Mann, diese Hoffnung, die ich jetzt bekommen habe in Christus, die kennt meine Familie nicht, die kennt meine Nachbarn nicht. Die Menschen in meinem Dorf, sie haben überhaupt keine Ahnung, dass es einen Gott gibt, der uns liebt. Da ist der Herr ihn nachgegangen, hat ihn unruhig gemacht und er hat sich entschieden, ich muss zurückgehen. Ich muss zurück. Sie wissen davon nichts. Und er hat etwas Entscheidendes gesagt, was mir heute noch nachgeht. Er erzählte, es ist wichtiger für mich, dass andere von Jesus erfahren, als dass ich ein bequemeres oder ein besseres Leben führen kann. Und das ist so eine starke Aussage von einem Mann, dessen Traum es war, einfach zu sagen, ich möchte einmal satt sein. Oder wenn ich noch wir hatten vor einigen Wochen Anliegen an uns herangetragen bekommen aus Afghanistan. Und es war eine ganze Liste Dinge, wofür man beten könnte und sollte, gerade angesichts der aktuellen Situation. Und ich kann die leider nicht alle sagen, aber eins war der letzte Punkt, war, bitte betet für die Christen in Afghanistan, die ins Ausland geflohen sind, womöglich auch in Europa oder in Amerika oder sonst wo gelandet sind, dass sie an ihr Glaube festhalten. Nun, Afghanistan ist das Land in dieser Welt hinter Nordkorea, wo Christen am härtesten verfolgt werden. Und für sie soll gebetet werden, dass wenn sie hier im Land der Wohlstand ankommen, dass sie an ihr Glaube festhalten. Und ich kenne das auch selber, wenn man nicht unmittelbar mit einer Not begegnet wird, dann kann es vielleicht unwesentlicher werden, wie kostbar die Gnade ist, die wir haben in Christus und wie sehr wir auch darauf angewiesen sind. Wir bilden uns vielleicht ein, wir könnten unser Leben auf etwas anderes bauen. als nur diese Gnade. Das fand ich sehr stark zu hören. Und ich denke, keiner von uns ist davor geschützt im Alltag, dass diese Dinge, die wirklich wesentlichen, wichtigen Dinge, ja, weniger wichtig werden. Man sieht das auch im Leben der Jünger immer wieder. Ich stehe auf keinen Fall darüber, aber ich lese gerne die Geschichte aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 22, wo man sieht, dass die Jünger gerade Abendmahl mit Jesus gefeiert haben. Und unmittelbar danach fangen sie an, unter sich zu streiten. Luther sagt das so toll in Vers 24, es erhob sich auch ein Zank unter ihnen, welche unter ihnen sollte für den Größten gehalten werden. Jesus sitzt noch im Raum. Gesundheit. Und die Jünger fangen an, unter sich zu streiten, wer wohl der Größte von ihnen ist. Der Herr sitzt da. Und sie sind komplett von einer unwesentlichen Sache, wer wohl in der Zukunft als der Größte von ihnen gehalten wird. Und dann Jesus ist ganz gnädig. Er geht auf ihn ein, er wäscht ihre Füße, zeigt ihnen wahre Demut. Und dann geht er aber nochmal genau auf Petrus ein und sagt in Vers 31, Simon, Simon, sehe, der Satan hat euer begehrt, dass er euch möchte sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dermaleinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er sprach aber zu ihnen, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe denn du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Man muss sich auch vor Augen führen, das ist der gleiche Mann, zu dem Jesus sagen würde, auf diesen Stein will ich meine Gemeinde bauen. Das ist der Mann, der sich um die Anfangschristen, um die Anfangsgemeinde kümmern soll. Und dann könnte ich in meinen menschlichen Überlegungen denken, ist das wirklich der Mann, den wir dafür nehmen wollen? Denn du weißt doch, er wird schwach werden. Er wird dich verleugnen. Aber Jesus weiß das. Er kennt Petrus und seine Schwäche. Und ich möchte auch, dass uns das im Hinterkopf bleibt, wenn ich über verfolgten Christen spreche und wir irgendwelche tolle Geschichten hören. Dass verfolgten Christen sind nicht irgendwelche Helden oder Übermenschen, die jeden Druck dieser Welt standhalten können, sondern sind genau Menschen wie du und ich, die ihre Schwächen haben und genauso auf Gottes Gnade angewiesen sind, um ein gottesfürchtiges Leben zu leben und auch so zu handeln. Und da tut Jesus was Entscheidendes, was uns auch im Hinterkopf bleiben soll, wenn ich über verfolgten Christen spreche. Er tritt in den Riss. Er sagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Er wusste, Petrus wird schwach. Sein Glaube könnte, es wird am Faden hängen. Ich werde für ihn eintreten. Ich werde für ihn beten. Und dann bekommt Petrus auch noch im nächsten Zug den Auftrag, wenn du einmal zurückgekehrt bist, wenn du wieder bei Sinnen bist, geh hin und stärke deine Brüder. Denn sie werden auch niedergeschlagen sein. Sie werden auch verzagt sein. Sie werden vielleicht auch zweifeln. Sie werden verfolgt sein. Es ist deine Aufgabe jetzt. Geh hin zu ihnen und stärke sie. Und ich möchte auch, dass uns das im Hinterkopf bleibt für diesen Vortrag. Denn ich möchte heute etwas über unser Geschwister in Indien erzählen. Nun, es werden überall in der Welt Christen verfolgt. Vielleicht kennen manche von Ihnen diese Karte. Wir machen nicht nur diese Karte, viele kennen nur diese Karte. Aber diese Karte soll aufzeigen, die 50 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. In diesen Ländern leben über 700 Millionen Christen, aber nicht jeder von ihnen wird verfolgt. Wir schätzen, dass um die 309 Millionen von ihnen einem hohen bis extremen Maß von Verfolgung ausgesetzt sind. Das reicht alles von Nordkorea an der Spitze, wovon ich ein bisschen erzählt habe, bis nach Mexiko, wo man sich fragt, okay, das ist ein traditionell christliches Land. Wo kann da Verfolgung sein? Aber wenn man dort genauer hinschaut, sieht man, dass gerade die Kirchen im Kreuzwagen der Drogenkartellen kommen, denn sie werben um genau die gleichen jungen Menschen. wollen sie aus der Prostitution und aus dem Drogenhandel holen. Und das macht den Drogenkartellen Konkurrenz. Und so setzen sie Druck auf Pastoren, fordern Schutzgeldern von Gemeinden, entführen auch teilweise die Kinder von Pastoren. Einfach, dass sie sich bloß zurückhalten. Und so gibt es auch die verschiedensten Hintergründe, warum Christen in der Welt verfolgt werden. Aber das hier ist eigentlich ein Zeichen der Hoffnung. Denn egal, was diese Länder und Gesellschaften versucht haben, über Jahrzehnte, über Jahrtausende hinweg den christlichen Glauben auszulöschen, gibt es Christen in diesen Ländern, die trotzdem bezeugen, dass ihre Hoffnung allein im Herrn liegt und dass sie das auch andere weitergeben. Wenn sie aufhören würden, andere von Jesus zu erzählen, glaube ich, dass es kein Mensch interessieren würde. Dass sie wahrscheinlich auch nicht verfolgt werden würden, denn die stellen keine Gefahr dar, wenn sie es einfach nur bloß für sich behalten würden. Aber der Herr Wehrmann hat schon eine gute Vorstellung gemacht von Open Doors und seinen Anfängen. Ich werde das auch ein bisschen flacher halten jetzt. Ah, okay. Herr Thies, Entschuldigung. Hat schon eine hervorragende Arbeit geleistet. Wir führen etwas weiter von diesem Auftrag, was wir auch in Lukas gehört haben, diesmal aus der Offenbarung, werde wach und stärke, was noch übrig ist und schon im Sterben liegt. Also gerade hat Bruder Andrew, der holländische Bibelschüler, diesen Auftrag bekommen, als er sich gefragt hat, wie geht es eigentlich meinen Geschwistern hinter den eisernen Vorhang? Denn er wusste und hat auch erkannt, es gibt nicht die Gemeinde in Verfolgung und die Gemeinde in Urlaub. Es gibt eine Gemeinde und wenn ein Teil unsere Gemeinde leidet oder bedrängt wird, dann werden wir auch bedrängt. Hat sich auf den Weg gemacht und hat angefangen, Bibeln zu schmuggeln, einfach um den Christen zu zeigen, ihr seid nicht vergessen, haltet fest am Glauben. Und so ist der Dienst auch in vielen anderen Ländern gewachsen, wie ich auch vorhin auf der Karte gezeigt habe. In den Ländern sind wir auch aktiv und arbeiten wir. Aber heute möchte ich genau auf Indien eingehen. Dazu habe ich ein kurzes Video mitgebracht.
Farben, Düfte, Tänze. Indien ist ein Land der Vielfalt. Neben der hinduistischen Mehrheit nennen über 65 Millionen Christen das Land ihrer Heimat. Doch Extremisten wollen einen rein hinduistischen Staat erzwingen.
Die Dorfbewohner kamen und schrien uns an. Wie lange haben wir euch schon gesagt, dass ihr gehen sollt und ihr wolltet nicht hören? Warum bleibt ihr hier? Verlasst das Dorf oder wir werden euch töten.
Indien ist auf dem Papier die größte Demokratie der Erde. Die Verfassung garantiert Religionsfreiheit. Eigentlich. In der Realität ist der Glaubenswechsel weg vom Hinduismus in 7 Bundesstaaten per Gesetz verboten.
In der Verfassung steht ganz klar, dass Indien ein demokratisches, säkulares Land sein soll. Es soll sozial sein und keine Religion darf eine andere Minderheitenreligion unterdrücken. Das geht nicht. Alle Religionen haben hier die gleichen Rechte und das Anrecht, ihren Glauben zu leben.
Die Entwicklung in Indien in Richtung des Hindu-Nationalismus ist auch der Regierungspartei BJP zuzuschreiben. Sie gewann bei der Parlamentswahl 2019 eine absolute Mehrheit.
Indien war in der Vergangenheit als Land der Vielfalt bekannt. Aber die heutigen Anführer wollen keine Vielfalt. Sie wollen Gleichförmigkeit. Und sie wollen sie mit aller Gewalt.
Christen werden bedroht, Kirchen angegriffen und Gemeindemitglieder werden ermordet.
So häufig haben wir die Parolen der Hindu-Extremisten gegen Christen gehört. Vernichtet die Christen, löscht alle Pastoren in Indien aus. Sie sagen den Pastoren ins Gesicht, tötet den Pastor, tötet die Gläubigen, vernichtet alles Christliche, schmeißt sie ins Gefängnis. Das sind Slogans, die sie rufen.
Obwohl die indische Verfassung das Kastensystem seit 1950 außer Kraft gesetzt hat, ist dieses Denken noch tief in der Gesellschaft verwurzelt. Daher trifft die Gewalt und Diskriminierung Christen mit am härtesten, die vor ihrem Glaubenswechsel der untersten Kaste, den unberührbaren Dalits, angehörten. 2014 starteten extremistische Hindus die Heimkehrkampagne. Hindus, die sich für Jesus entschieden haben, sollen damit wieder zum Hinduismus zurückgebracht werden.
Wenn Christen es verweigern, Hindus zu werden, dann vertreibt man sie aus dem Dorf und sie werden schwer zusammengeschlagen.
Heute sind wir zu einer benachteiligten Minderheit geworden. Trotzdem fürchten sie uns. Sie fürchten, dass wir sie so sehr lieben und Gutes tun werden, dass das ihre Herzen verändert.
Trotz der Verfolgung wächst die Gemeinde und sie wird weiter wachsen. Wir müssen zusammen die Gemeinde hier stärken, damit die Liebe Christi von ihr ausgeht. Welche Verfolgung auch kommen mag, wir müssen den Hindus mit der Liebe Christi begegnen.
Ich will für mein Land beten, dass der Frieden des Herrn kommt, dass sein Auftrag ausgeführt wird und alle ihn kennenlernen. Danke, dass ihr für die verfolgten Christen und ganz Indien betet. Ich danke euch von Herzen.
Wo die Situation in den letzten 8 Jahren sich drastisch verändert hat. Gerade durch auch diese politische Bewegung, wo man jetzt sagt, es soll ein Indien nur für Hindus geben. Sogar Fürsprecher der Partei haben sich das offiziell zum Auftrag gemacht, wir möchten Indien bis 2021 als christenreines Land haben. Nun, das haben sie nicht geschafft. Aber man kann auch etwas von der Stimmung, die Stimmung etwas vorstellen, wenn sogar von offizieller Seite gegen den Christen gehetzt wird. Nun, die Verfolgung trifft nicht nur den Christen in Indien. Es gibt auch andere religiöse Minderheiten, die verfolgt werden. Den Christen trifft es aber besonders hart, weil sie gerade auch häufig zu den Ärmsten gehören. Oder zu den Menschen, die am wenigsten Schutz haben zum Beispiel, die gar keine Ahnung haben, dass sie Rechte haben, dass die Polizei da ist, auch um sie zu schützen. Das wissen sehr viele nicht. Und von offizieller Seite bekommt auch kaum Hilfe. Auch häufig kommt es auch zu keinen Ermittlungen, wenn man zu der Polizei geht. Auch christliche Werke bekommen es schwierig, dort im Land zu arbeiten. Es werden keine Gelder erlaubt, die in das Land überwiesen werden sollen von Organisationen, wo vermutet wird, die könnten etwas christlich angehaucht sein, denn sie wollen keinen fremden Einfluss in Indien haben. Auch wenn das heißt, dass ganz viele tolle Hilfsprojekte auf der Strecke bleiben, sagt die indische Regierung. Wollen wir hier nicht haben. Das ist auch etwas in den Vordergrund gerückt, auch gerade durch die pandemische Lage in Indien. Das hat es immer wieder in den Nachrichten geschafft, wie schlimm diese Pandemie auch Indien erwischt hat. Und das ist für unsere Geschwister auch gerade eine Riesenherausforderung gewesen, denn viele von ihnen sind von ihr Tagelohn angewiesen gewesen, dass sie auch an dem Tag etwas zu essen bekommen. Also wenn es heißt, ihr könnt nicht mehr arbeiten, heißt es so viel wie ihr könnt nicht mehr essen. Und so sind vielen Familien wochenlang hatten sie nichts zu essen. Und ein Partner von Open Doors, der um die 8000 Familien versorgt hatte in der schwersten Zeit, hat gesagt, mir sind Menschen begegnet. Ein Mann hat mir gesagt, er musste mir beichten, dass er in der Versuchung war, sich das Leben zu nehmen. Denn er konnte seine Familie seit Wochen nichts mehr zu essen geben. Und er könnte das so schwer sehen, wie er einfach nicht für sie sorgen könnte. Und da hatte er diesen Mann helfen können, auch diesen Familien in der Region, konnte durch Partner von Open Doors um die 100.000 Menschen versorgt werden. Aber das ist ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein, was dort eigentlich los ist. Aber es in dieser Lage, es ist nicht so, als wäre Gott auch nicht am Werk. Denn viele haben berichtet, die Christen, die sowieso nichts haben, haben uns noch was abgegeben. Von wenigen Reis oder was auch immer sie hatten, haben das Kleine etwas mit uns geteilt. Und wir haben dadurch die Liebe Gottes erfahren und sind heute Nachfolger Christi. Weil die Christen gerade großzügig damit waren, das Wenige, was sie hatten. Und so hat Gott auch gerade durch diese Pandemie viele Menschen erreicht. Gerade durch die Liebe unserer Geschwister vor Ort. Ich glaube, eins der schlimmsten Sachen für die Christen ist, dass Stimmung gegen ihn gemacht wird von ihren Nachbarn in ihren Dörfern. Es wird Propaganda ausgestrahlt, was sagt, die Christen würden Menschen zwingen, Christen zu werden. Sie würden ihnen mit Geld bestechen, dass sie Christen werden. Und so kommen ganz schnell Mobs zusammen und überfallen christliche Häuser. Manchmal greifen sie auch Menschen an. Ich habe ein kleines Video mitgebracht, was ich vor einem Jahr bekommen habe von Partner, wo ein Mob zusammengekommen ist von 2.000 bis 3.000 Leute, wo die Häuser angegriffen wurden von 7 Christen. Die Christen haben, 70 Christen. Die haben berichtet, wir waren dankbar, dass keiner umgekommen ist bei dem Ganzen, aber die Häuser waren trotzdem am Ende zerstört. Hier bekommt man ein bisschen von der Stimmung vor Ort mit. Es werden auch immer wieder Gemeinden angegriffen, Gemeindehäuser. Es gab einen Vorfall am 5. September sogar, wo ein Gottesdienst gestürmt wurde von 60 Hindu-Nationalisten. Und die haben den 3 Pastoren vorgeworfen, sie würden Menschen zwingen, zum Christentum zu konvertieren. Und als der Sachverhalt auf der Polizeistation geklärt werden sollte, hat ein Mob die Polizeistation umzingelt und sie haben angefangen, mit Schuhen und anderen kleinen Gegenständen auf den Pastoren einzuschlagen. Und ein paar von ihnen sind tatsächlich verhaftet worden. Aber das hat den Mob überhaupt nicht gefallen, dass sie zur Demonstration in 70 Verwaltungsbezirke in der Region aufgerufen haben in der folgenden Woche. Und so kann man sich vorstellen, unter was für einem Druck gerade auch die Gemeinden stehen, wo gegen ihn gehetzt wird oder ihnen Böses unterstellt wird. Auch viele in diesen Demonstrationen haben gerufen, ihr habt einen fremden Gott angenommen. Deshalb sind unsere Götter verärgert und sie hören unsere Gebete nicht mehr. Man kann sich auch vorstellen, wie leicht den Christen auch in den Schuhen geschoben wird, dass sie auch verantwortlich sind für diese Pandemie, was gerade los ist. Das passiert gerade in einigen Ländern, dass sie die Schuld dafür bekommen. Aber ich möchte nicht im Allgemeinen bleiben bei diesem Bericht, sondern auch ein Zeugnis weitergeben von einer Frau. Sie heißt Kirti, sie ist eine vierfache Mutter und eine Witwe. Sie kommt aus einer hinduistischen Familie, hat ihr ganzes Leben lang an einer Krankheit gelitten und war so verzweifelt. Sie hat jeden Tempel aufgesucht, der in der Nähe war. Sie hat Tiere für sich schlachten lassen. Die Priester haben gemacht, was sie konnten, aber es hat einfach nichts geholfen. Und in ihrer Verzweiflung hat sie die Einladung angenommen, in einen christlichen Gottesdienst zu gehen. Und nach diesem Gottesdienst kamen die Ältesten und der Pastor zusammen und für Kirti wurde gebetet. Und als sie nach Hause gegangen ist, hat sie realisiert, dass sie heile geworden ist von dieser Krankheit, die sie so lange hatte. Und sie und ihr Mann waren davon so umgehauen, dass sie gesagt haben, wer ist dieser Gott der Christen, dass er in der Lage ist, mich zu heilen? Aber die ganzen Tausenden von Göttern, die wir in den Jahren zuvor angebetet haben, sie waren machtlos, etwas für uns zu tun. Und so haben sie sich entschieden, ja, wir möchten Christus nachfolgen. Und andere Menschen im Dorf haben gesagt, wir kennen diese Frau, wir kennen sie schon ihr ganzes Leben lang, wir wissen, dass sie krank war. Sie haben auch gesagt, ja, wir möchten auch Jesus nachfolgen. Aber das hat dem Dorfältesten überhaupt nicht gefallen, dass es jetzt Christen in seinem Dorf gibt. Denn was für ein Unheil wird das anrichten, wenn seine Götter jetzt verärgert sind, dass im Dorf es Menschen gibt, die einen fremden Gott anbeten. Und so hat er den Christen auf den Dorfplatz gerufen, 3 Tage hintereinander und hat gesagt, ihr müsst das mit dem Glauben lassen. Ihr müsst euer Gott verleugnen und wieder zurückkommen. Und am 3. Tag ist er aufgetaucht mit Steinen und Stöckern die Dorfgemeinschaft und sie haben gesagt, jetzt reicht's. Und viele Christen, die auf Kirtis Zeugnis hin zum Glauben gekommen sind, haben gesagt, okay, wir lassen das. Wir glauben nicht mehr. Der Druck war für sie zu hoch. Sie haben gesagt, vielleicht haben wir das noch nicht gut genug durchdacht. Wir wüssten nicht, was für Folgen das haben würde. Aber Kirti und ihr Mann haben gesagt, wir lassen es, Gottesdienste bei uns zu Hause zu feiern. Aber wir werden nicht aufhören, an Jesus zu glauben. Und sind sie nach Hause gegangen. Und in der Nacht, in den Nächten darauf, sind viele zu ihnen gekommen, gerade auch die Gläubigen, die Jesus verleugnet haben und wollten Gebet. Die sind zu ihnen gekommen, auch andere, die krank waren, die wussten trotzdem, sie folgen doch dem Gott, der Macht hat. Und sind zu ihnen gekommen, aber das hat der Dorfälteste schon wieder rausbekommen. Ich meine, im Dorf sprechen sich Sachen schnell rum, das haben wir auch erlebt. Wir leben jetzt auch auf dem Dorf, haben damals in Hannover gelebt. Sowas spricht sich schnell rum, dass es so heimliche Treffen in diesem Haus gibt. Und so sind Kirti und ihr Mann aus ihrem Haus gezerrt worden von einem Mob und zusammengeschlagen worden, krankenhausreif. Sie sind ins Krankenhaus gebracht worden, ihre Vorräte wurden aufgegessen, ihre Ziegen geklaut, Hühner, alles. Und zu diesem Zeitpunkt ist ein Partner von Open Doors über die Geschichte aufmerksam geworden, ist dort hingegangen, hat ihn besucht, hat die Rechnung bezahlt. Aber ich glaube, das, was am meisten bedeutet hat in dieser Zeit, war, dass jemanden ihre Not gesehen hat und er einfach da war. Ich meine, das kennen Sie sicherlich auch, dass wenn Sie gerade am Leiden sind, wenn Ihnen etwas Furchtbares widerfahren ist, ist nicht eine Menge Geld der Welt oder irgendein Gegenstand das, was dir gerade helfen könnte, sondern dass jemand da ist und sieht, dass sie leiden und bei ihnen steht und für sie betet. Und so Kirti und ihr Mann sind auch wieder zurück in ihr Dorf gegangen. Und eine Weile daraufhin ist ihr Mann entführt worden und umgebracht worden, weil er sein Glaube nicht lassen würde. Und so ist Kirti von Partner von Open Doors aus diesem Ort rausgeholt. Erstmal wurde ein bisschen Traumatherapie mit ihr gemacht. Sie hat ein Dach über den Kopf bekommen und hat es relativ ein bisschen Entspannung erlebt von ihrem Alltag. Aber sie hat gesagt, ich muss zurück. Ich muss zurück, denn meine Nachbarn, sie kennen Jesus immer noch nicht. Und wenn ich nicht in diesem Dorf bin, wer wird ihnen davon erzählen? Und so lebt sie bis heute immer noch in ihrem Dorf. Und sie hat erzählt, als Partner sie besucht haben, wir fragen immer, wenn wir auf Reisen sind, wie können wir für euch beten? Was können wir den Gemeinden in Deutschland, in Kanada, in sonst wo erzählen, wie wir für euch beten können? Und dann sagt Kirti, betet nicht für mich, sondern betet für die Männer, die meinen Mann entführt und umgebracht haben. Und bete für die, die mich heute noch bedrohen, dass sie auch Christus kennenlernen, dass sie auch von seiner Liebe angerührt werden, dass sie auch eine ewige Hoffnung in ihnen bekommen. Betet nicht für mich, betet für die. Ein starkes Zeugnis. Wir hören jetzt auch ein Lied und dazu anschließend werden wir für die verfolgten Geschwister in Indien gemeinsam beten.